Ich lade euch ein, eure Bibeln zu nehmen und das Buch der Römer aufzuschlagen. Das ist Kapitel 5. Wir werden die Verse 15 bis 17 studieren. Römer Kapitel 5, Vers 15 bis 17. Ich möchte euch hinweisen drauf, euch erinnern oder wenn ihr nicht regelmäßig hier seid, euch darauf hinweisen, dass wir hier in der Mitte sind von dem der Rede Paulus über die Rechtfertigung. Das heißt, Paulus sagt hier, wie kann ein Mensch gerettet werden? Nur dadurch, dass er an Jesus glaubt. Und er setzt hier fort, was er schon angefangen hat in den Versen davor, wo Paulus darin überfließt, zu sagen, was Jesus getan hat, um uns zu retten. Direkt im Abschnitt davor hatten wir gehört davon, wer Adam ist und was wir in dem zweiten Adam, Jesus Christus, haben. Lasst uns Gottes Wort zusammenlesen. Ist nicht aber wie die Übertretung, so auch die Gnadengabe? Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen, Jesus Christus, ist, zu den vielen überströmend geworden. Und ist nicht wie durch einen, der gesündigt hat, so auch die Gabe? Denn das Urteil war von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Soweit das Wort des Herrn unseres Gottes. Möge er uns Verständnis geben, möge er uns helfen, diese Wahrheit zu verstehen und möge er uns auferbauen in seinem Geist. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir haben dieses Zeugnis des Apostels Paulus gehört, wo er uns auf Jesus weist, uns wegziehen möchte von uns selbst, aus unserer Not und hinweist auf diese wunderbare Sicherheit, die das freie Gabe ist in der Gnade Jesu Christi. Lass uns ihn sehen, der ausgeschüttet wurde, der gebrochen war um unseretwillen. Dieser Jesus Christus, der uns frei angeboten wird im Christus, in Gnade. Wir beten dies im Namen von Jesus. Amen. O wunderbare Gnade, die uns frei angeboten wurde. Es sind ein Anfang von diesem Lied Amazing Grace, das die meisten von euch kennen, von John Newton. Vielleicht habt ihr jetzt den Rest von dem Lied durch eure Herzen gehen. Habt ihr schon mal über diesen Anfang nachgedacht? Über diesen Anfangssatz oder Wort, dass die Gnade von Gott amazing ist, dass sie überwältigend gut ist, dass sie erstaunlich ist, dass sie besser ist, dass sie Leben ist, dass sie mehr ist. Wenn wir heute Morgen jetzt über Verse 15 bis 17 studieren, dann möchte ich euch, dass ihr die Gnade von Christus, über die Gnade von Christus nachdenkt, dass ihr sie neu kosten dürft, dass der Herr euch ermöglicht, dass ihr sie neu seht. Ich möchte in Vers 15 sehen, dass ihr seht, dass die Gnade mehr ist. Vers 16, dass die Gnade besser ist. Vers 17, dass die Gnade Leben ist. Gnade ist Leben. Gnade ist mehr, Gnade ist besser, Gnade ist Leben. Wenn wir zu Vers 15 kommen, dann möchte ich euch darauf hinweisen, dass das dieser Abschnitt ist. Dieser Abschnitt, in dem Paulus uns dahin zieht, um Jesus Christus anzuschauen. Er tut es sehr mit sehr viel wie heißt das Wort? Ich weiß es nicht. Kunstfertigkeit. Im Griechischen ist es ein ganzer Satz zwischen Vers 15 bis Vers 17. Und in manchen Übersetzungen ist es sehr schwierig zu lesen, weil es auch sehr schwierig zu übersetzen und zu verstehen ist. Paulus möchte hier nicht so sehr die Rolle eines Poeten haben, also eines Gedichtschreibers, sondern er hat die Rolle eines Malers. Wir haben Licht und Dunkelheit, und dieser Kontrast, dieser Unterschied wird dazu benutzt von Paulus, damit wir das Evangelium noch schöner und besser sehen können, wenn wir den Hintergrund auch verstehen. Deswegen möchte ich euch heute Morgen ermutigen, gebt nicht auf, wenn ihr so einen Satz lest, wenn ihr so einen Abschnitt lest. Es kann gut verstanden werden und es ist sehr süß, also wie Honig, meint er, in unseren Herzen, wenn wir das verstehen und wenn wir uns darum kümmern. Paulus gibt uns diesen Kartenstapel sozusagen, seine Hand, und sagt, er liest Vers 14, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses, selbst über die, die nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Also Adam war ein Typus von dem, was danach kommen sollte. Und was meint er aber? Es gibt einen ganzen theologischen Studienzweig, der sich Typologie nennt, der also schaut, wo gibt es Dinge, die wie etwas anderes aussehen, die etwas vorher schon aufzeigen oder die Ähnlichkeiten haben mit Dingen, die später wieder passiert. Paulus weist uns hier darauf hin, dass Adam ein Typus ist von dem Christus, der einmal kommen würde. Es ist so, als ob er sagt, Adam, der gefallen ist, hat viele Ähnlichkeiten mit Jesus. Er hat viele Ähnlichkeiten mit Jesus, aber Christus ist besser. Jesus ist besser. Und so kommen wir in Vers 15 und Paulus setzt diesen Gedanken fort. Er setzt diesen Kontrast fort. Es gibt diesen Kontrast zwischen der Sünde und der Verurteilung im Gegensatz zu der Freiheit und der Gnade, die uns angeboten wird. So lesen wir es Vers 15. Hier bei mir in meiner Übersetzung ist der Anfang von Vers 15 eine Frage, aber in seiner Übersetzung ist es eine Aussage. Die Übertretung ist nicht wie die Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen Jesus Christus zu den vielen überströmen geworden. Er hält es hier, macht diesen Kontrast auf. Du hast auf der einen Seite Adam, der in Sünde gefallen ist und in den Tod, und dann auf der anderen Seite Jesus, dieses freies Geschenk der Gnade durch den Glauben. Ihr müsst euch diese Frage stellen. Wenn wir sie nachfolgen, dann werden wir ein bisschen besser verstehen. Wie können wir verstehen? Wie können wir verstehen, was Paulus sagen möchte? Paulus möchte sagen, dass viele sind gestorben durch die Übertretung des einen. Das ist der Adam. In Adam habt ihr viel verloren. Viel, sehr viel habt ihr verloren. In Adam habt ihr nichts bekommen, nichts gewonnen. Nein, durch seine eine Tat habt ihr alles verloren. Und dann sagt ihr vielleicht, ja, was haben wir denn verloren? Du hast ein gerechtes Herz, ein gerechtes, heiliges Herz, einen Verstand und einen Körper verloren. Was verlierst du? Du verlierst deine Gerechtigkeit. Vor einem gerechten Gott stehst du dann, der dich nur verurteilen kann dafür. Du hast keine Beziehung mehr zu Gott. Du hast einen Körper, der gebrochen ist und der sündige Lüste hat. Du sehnst dich nach Bösem. Du möchtest Böses tun. Dich gelüstet danach. Du hast einen Gedanken, einen Verstand, der nur danach sehnt, sich danach sehnt und drüber nachdenkt, Böses zu tun. Ihre Gedanken waren böse von Jugend an. Der zweite Punkt war, der erste Punkt, dass du die Gerechtigkeit verlierst, ein gerechtes Herz, Verstand, Körper. Der zweite Punkt, dass du die Beziehung zu Gott verlierst. Wo war Adam, als Gott kommt in den Garten? Er hat sich versteckt. Er wollte nicht mehr diese Beziehung haben. Er hat gemerkt, dass die Beziehung zerstört ist. dass er sie zerstört hat. Als Gott kommt, versteckt sich Adam. Er hat das Bild Gottes, das er war, als dass er geschaffen war, hat er versteckt hinter Feigenblättern. Er hatte Angst, sich vor Gott zu offenbaren. Eine Beziehung, die aus Liebe gebaut war, besteht jetzt aus Furcht und Opposition. Das waren nicht irgendwelche Dinge, die Paulus sagt, sondern die biblisch darstellbar sind. Was Paulus sagt, was er hier darstellt, ist, du verlierst dein Leben. Das ist der Schwerpunkt, den er setzt. Was hat er in den letzten Versen gesagt? Dass viele gestorben sind durch die Übertretung. Du verlierst dein physikalisches Leben, der Tod ist nicht normal. Du bist eigentlich nicht dafür geschaffen, um zu sterben. So wie wir letzte Woche gesagt haben. Der Tod ist nicht einfach nur ein Teil vom Leben. Nein, es ist das Gegenteil vom Leben. Die beiden können nicht miteinander auskommen. Der Tod ist das Auslöschen des Lebens, nicht der Freund oder das Gegenteil oder so, oder ein Teil vom Leben. Es ist ein Gericht gegen das Leben. Es ist die Beendigung des Lebens. Du verlierst das Leben durch den Tod. Und wenn ihr das anschaut, dann müsst ihr einfach sagen, das ist doch fürchterlich. Diese eine Tat von Adam, diese eine Übertretung, diese eine Tat, dieses Nehmen der verbotenen Frucht, die hat alle Welt in das hineingeworfen. Nicht nur Adam selbst, nicht auch Eva oder so, sondern alle, die von ihnen kommen würden. Und auch alle Tiere, die unter seiner Herrschaft waren. Alle Pflanzen, die unter seiner Aufsicht waren. Die ganze Welt hat den Tod geschmeckt. Sie haben einen fürchterlichen Preis, müssen sie tragen, für diese eine Übertretung von Adam. Und wenn ihr jetzt denkt, wenn das jetzt sich fürchterlich anfühlt und angeschaut werden muss, dann lasst mich euch den Kontrast geben. Das Licht und der Kontrast dieses Bildes ist die Gnade Gottes, die dich nicht ein einziges Sache gekostet hat, sondern die ein freies Geschenk ist und die dir alles gibt. Es ist besser und es ist mehr. Es ist nicht irgendwas, was dich etwas kostet, sondern es ist ein Geschenk. Ich möchte, dass ihr nicht nur seht, dass es ein Geschenk ist, sondern es ist viel mehr ist. Vers 15, schaut es euch nochmal genau an, lest es genau. Dort steht in Vers 15, viel mehr ist die Gnade Gottes und die Gabe im Gnade, die durch den einen Menschen, Jesus Christus, zu den vielen überströmend geworden. Er sagt, die Sünde, die Bestrafung für die Sünde, hat dein Herz, deine Gedanken, deinen Körper kaputt gemacht. Es hat dich aus dieser Gemeinschaft mit Gott rausgenommen. Und wenn du sagst, wenn das schon ganz schön beeindruckend ist, die Gnade von Gottes ist noch mehr, ist viel stärker und hat einen viel größeren Einfluss auf dein Leben, deinen Körper und deine Beziehung zu Gott. Es ist viel mehr. Es ist so viel mehr. Er sagt zu dir und zu mir, du bekommst nicht nur das zurück, was du in Adam verloren hast, sondern du bekommst so viel mehr. Du bekommst einen geheiligten Verstand, die nicht nur nach Gott sucht, sondern darin sich erfreut, an Jesus Christus erfreut. Du bekommst einen verherrlichten Körper, der keine Sünde mehr mag und auch nicht mehr sich danach sehnen kann. Du bekommst eine Familienbeziehung zu Gott. Du bist nicht mehr einfach nur sein Kind, weil du seine Kreatur bist. Nein, sondern in seinem Sohn Jesus Christus hat er dich zu seinem Kind gemacht, dass Gott sozusagen mit dir durch den Garten, nicht nur einfach mit dir durch den Garten läuft und mit dir so Früchte gibt, ein tolles Paradies, sondern nein, er wird mit dir, mit Jesus Christus, Er gibt dir Jesus Christus zu essen und zu trinken. Du kannst ein Fest feiern mit ihm. Nicht nur, weil er dein Schöpfer ist, sondern weil er dein Vater ist. Du hast ein Leben, das ewig ist, das unanfassbar ist. Du bekommst nicht nur das zurück, was wir im Garten durch Adam verloren haben, um wieder mit Gott zu gehen, sondern wir haben ein Leben, das nicht mehr von uns weggenommen werden kann. Wir haben eine Beziehung zu ihm, die nie beendet werden kann. Wir haben etwas so viel Besseres. Als ich Teenager war, da gab es so ein schlimmes Desaster in den Vereinigten Staaten, ein Hurricane, der Katrina hieß. Wenn ihr den nicht kennt, das war ein sehr schlimmer Wirbelsturm, der viel zerstört hat. An der Küste Richtung vom Golf von Mexiko. Er kann sich daran erinnern, er war noch jung, also dass er dort ein Haus gesucht hat von Freunden, die er dort kannte in der Gegend. Und die Häuser dort, die waren, ja, alle, die sind weg einfach. Es gab nichts mehr davon, gar nichts mehr. Das Haus war einfach komplett, also sie konnten das Haus nicht mehr finden, weil sogar die Straße weg war. Also die wurde komplett alles weggewaschen von dem Wasser, das dort mit reinkam, von der Flut. Es gab einfach nichts mehr von dem Haus und einfach nur eine große Masse von nichts. Und dann kam noch ein Nachbar rüber und hat gesagt, hey Don, so hieß sein Freund, wir können das nicht einfach so machen, dass es uns besiegt hat. Wir müssen das wieder so zurückbauen, genauso wie es war. Genauso wie es war, bauen wir es wieder auf. Das besiegt uns nicht. Dort, wo ich herkomme, da bauen die Häuser nicht aus Beton. Die werden aus so einem Holzständer, also wir bauen so Holzständerhäuser. Und die sind nicht so stabil. Und deswegen können die auch durch so einen Wirbelsturm so leicht weggetragen werden. Die sind nicht so stabil wie hier. Und dann sagt der Don zu ihm, meinst du nicht, wir sollten es ein bisschen besser bauen? Und wenn sie einfach wieder nur so ein Holzständerhaus gebaut hätten, dann wäre es im nächsten Sturm gleich wieder weggeflogen und zerstört worden. Sondern sie müssen Betonfundamente bauen und Stahl mit reinmachen in die Wände. Starke Metallträger, Stahlträger, damit sie etwas Stärkeres bauen, was im nächsten Sturm nicht zerschlagen werden kann. Das ist auch genau das, was hier bei uns dargestellt wird. Ja, die Sünde hat das zerstört, hat uns kaputt gemacht, hat uns alles weggenommen. Aber jetzt ist die Gnade überströmend geworden und sie baut nicht nur das wieder auf, so wie es einmal war, sondern viel besser. Es gibt nichts, was diese Dinge von uns wegnehmen kann. Es gibt Sicherheit wegen der Gnade von Christus, weil sie mehr ist als unsere Sünde, weil sie stärker ist als dieser Angriff unserer Sünde. Das ist das, was ich hier sagen will. Die Gnade gibt uns mehr als das, was wir verloren haben. Vers 16 können wir fortsetzen in diesem Bild. Paulus malt uns auch wieder so einen Kontrast vor, von diesem Kontrast zwischen Adam und was wir durch die Gnade bekommen haben. Wir lesen Vers 16 nochmal. Und es nicht wie durch einen, der gesündigt hat, so auch die Gabe, denn das Urteil war von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretung zur Gerechtigkeit. Könnt ihr das wieder sehen? Ja, Paulus, der hier die Dinge in der Spannung hält. Ja, es gibt Gnade und Jesus in voller Sicht und im Licht. gegen den Kontrast von der Übertretung Adams. Was er hier sagt zu uns ist das. Ihr könnt den Vers so aufteilen. Die Folge von einer Sünde war Verdammnis für alle. Also ein Mensch hat gesündigt und alle werden verdammt. Er hat nicht nur die Beziehung zerstört und den Verstand, Herz und Geist, Körper zerstört, sondern er hat dazu geführt, dass er jeden Menschen, jeden Mann, Frau und Kind schuldig gemacht hat. Eine Sünde und alle sind gefallen dadurch. Der zweite Teil vom Vers aber ist, die Gnadengabe Gottes aber nicht so ist, sondern es ist unterschiedlich, es ist viel besser, weil diese Gnadengabe besser ist als viele Übertretungen. Diese eine Tat von Christus im Angesicht von vielen Sünden, nicht nur für einen Menschen oder 5 oder 6 Leute oder alle Sünden von Adam oder von 5 oder 6 Leuten, sondern alle Menschen, die in Christus sind, die Sünde von allen, die in Christus sind, werden durch diesen Tod am Kreuz gesühnt. Es ist nicht so wie das erste. Wir haben diese eine Sünde und alle fallen in Sünde dadurch. Es ist ähnlich, aber es sind viele Übertretungen, die dadurch gesühnt werden. Bringt es dann auch Verderben, Verdammnis? Nein, es gibt dir Gerechtigkeit, du kannst vor Gott stehen. Ich sage dir vielleicht jetzt etwas, was dich schockiert, wo du gar nicht drüber nachdenken möchtest. Wenn ein Mensch, du oder ich, wenn er geboren wird, in der Gleichheit Gottes, ja, aber auch in der Gleichheit Adams, wir sind geboren. Wenn du ohne ein Wort zu sagen oder ohne etwas zu tun stirbst, du lebst nur eine Sekunde auf dieser Welt. Bist du dann unschuldig vor Gott, wenn du vor Gott stehst dann? Nein, du bist dann schuldig in Adam. Als Adam gesündigt hat. Er sagt, es ist nicht nur eine Sünde, die du tust, die dir vergeben wird. Du könntest eine ganze Litanei von Sünden tun. Jede Sekunde hättest du eine Sünde tun können. Aber wenn du in Christus bist, dann ist dir vergeben. Dann bist du ein Kind, ein Sohn, eine Tochter gemacht von Gott, heilig. In dieser großen Menge von Sünden ist die Gerechtigkeit, die durch Gott kommt, ist besser als die Verdammnis, die durch Adam kommt. Es ist von einer viel höheren Qualität, von einer viel höheren Quantität. Es hat alle unsere Sünden gesühnt. Nicht nur die Sachen, die wir sagen, nicht nur die Sachen, die wir tun, nicht nur die Sachen, die wir in unseren Herzen denken. Alles. Diese zweite Sache, die Paulus sagt, sehr laut, ist, dass die Gnade besser ist. Es ist viel stärker, hat viel mehr Kraft, es ist viel großartiger als dies, was die Sünde bringt. Ist es nicht wunderbar? Diese Gnade von Gott ist besser. Es ist eine sehr erstaunliche, wunderbare Gnade. Er geht weiter. In Vers 17. Wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und jetzt ist Paulus noch einmal am Malen von diesem Kontrast. Er zeigt den Kontrast zwischen dem Tod, der durch Adam herrscht und seine Macht, die das über uns hatte, und dann das Leben in Christus und seine Gerechtigkeit, die uns ermöglicht zu herrschen. Dass wir herrschen im Leben und nicht im Tod. Lass uns das nochmal anschauen. Dieser Unterschied. Die Herrschaft der Sünde und dann unsere Herrschaft. Diese Herrschaft des Todes. Das ist das, was Paulus sagt. Wenn wir über eine Herrschaft reden, über was reden wir dann? Dann reden wir über Könige, über Herrscher, über Menschen, die Autorität und Macht haben. Wenn sie etwas sagen, dann passiert etwas. Menschen, die starke Waffen an ihrer Seite haben, Gesetze und Armeen und all diese Dinge. Und das ist, was Paulus sagt jetzt, so regieren Sünde und Tod. So funktionieren sie gegenüber Menschen, Männern, Frauen und Christen und Kindern, die nicht mit Gott zusammen sind. Der Tod und die Sünde regieren über diese Menschen. Sie diktieren, was die Menschen tun müssen. Wir müssen Glauben haben mit Ernsthaftigkeit. Es gibt einen Freund von mir, der ein Doktor ist, ein Mediziner. Er hat einen Patienten in einer Intensivstation. Und dieser Freund sagt zu ihm, dieser Mann ist in einem sehr schweren, in einem fürchterlichen Zustand. Ich glaube nicht, dass er es überlebt. Er war in einem Autounfall verwickelt. Er hatte sehr starke Verletzungen an seinem Gehirn und auch an seinem anderen, an anderen Körperteilen. Der Chuck hat gesagt, komm, Nick, kannst du bitte bei mir bleiben? Ich muss einen schwierigen Anruf machen. Er hat seine Familie angerufen, hat gesagt, es war ein bisschen seltsam. Ich habe mit dieser Frau geredet und ich habe mit ihr geredet und dann bin ich hingegangen und der Mann war schon gestorben, als ich wieder zu ihm kam. Und dann musste ich einen Anruf machen und sagen, ja, er ist gestorben. Und dann haben die gesagt, ja, okay, er ist gestorben, aber könnt ihr ihn bitte vielleicht wieder zum Leben bringen? Könnt ihr ihn an die Herzmaschine, an die Herz-Lungen-Maschine hängen? Und da hat er gesagt, nee, tut mir leid, das geht nicht, er ist tot, ich kann nichts mehr für ihn tun. Ich kann ihn nicht jetzt an eine Maschine anschließen und sein Herz weiterschlägt und seine Lunge automatisch warten wird. Das geht nicht. Er ist tot. Der Tod hat über ihn geherrscht. Er herrscht über ihn. Ich kann nichts mehr tun. Als Diener Christi ist eines der schwierigen Sachen, dass man eben auch hinfahren muss zu solchen, die mit dem Tod kämpfen oder mit dem Tod kämpfen, oder mit dem Tod von Angehörigen kämpfen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, einfach so mit einem Schnips irgendwie jemand wieder zum Leben zu kriegen, ich würde es sehr gerne tun, aber ich fühle mich hilflos in solchen Momenten, weil ich sehe, wie jemand tot ist oder abrutscht in den Tod, wie er mehr und mehr in den Griff des Todes kommt. Wir können dort nichts tun. Der Tod hat die Herrschaft. Aber für den Christen gibt es doch etwas, was gut ist, dass diese Herrschaft des Todes kann zu einem Ende gebracht werden. Der Tod kann seinen Sieg nicht mehr haben über die, die in Christus sind. Der Tod hat Christus für 3 Tage im Tod gehalten. Er hat für 3 Tage über ihn geherrscht und dann hat Jesus seinen Sieg über ihn gefeiert in der Auferstehung. Paulus sagt das in 1. Korinther 15, Vers 54 bis 57. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber ist der Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch etwas sagen. Er ist es nicht nur zu dem Christen sagen, der stirbt. Das tut er, ja, aber das ist nicht alles. Er sagt es auch zu dem Christen, der jetzt lebt, zu einer Kirche, die lebt und atmet und denkt und im Leben existiert. Er sagt zu ihnen, wenn du in Jesus Christus bist, dann bist du frei von der Furcht der Herrschaft des Todes. Denn selbst wenn du stirbst, dann wirst du leben wie der Herr Jesus Christus, dein Retter. Der Tod hat keine Autorität über dich, Jesus hat sie. Und er hat den Sieg über den Tod gewonnen. Er ist in den Tod gegangen, in seinem Sieg, in seinem Tod. Preis sei Gott. Die Gnade Gottes ist erstaunlich, ist wunderbar. Es ist nicht irgendwas, was du und ich wiederholen sollten, als die Strophen eines Liedes, ohne darüber nachzudenken. Es ist eine wunderbare Wahrheit für jeden Christen, die geschmeckt werden soll und von der getrunken werden soll, mit tiefen Zügen und an dem man sich hängen soll und die gepriesen werden soll und genossen. Diese Gnade von Christus, dieses wunderbare, freie Geschenk für jeden, der Jesus Christus im Glauben annimmt. Hast du das? Wenn du das hast, Christ, dann preise Gott, Christ, denn du bist sicher. Und wenn du es nicht hast, wenn du heute Morgen sagst, Pastor, das hört sich fürchterlich an und verrückt und ich habe Angst davor, und du es nicht hast, das wird dich nichts kosten. Du musst nicht all irgendwie Geld bezahlen zu irgendeiner Kirchenorganisation. Du musst nicht perfekt sein. Du kannst so kommen, wie du bist. Und frei glauben an Jesus Christus und all diese Sachen als Geschenk bekommen. Und es wird dich nichts kosten. Und es wird dir absolut alles geben. Wir haben es. Lasst uns beten zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn. Den einen, der im Leben steht, auf diese zusammengekrümmte Figur von Sünde und Tod schaut und der sagt, verkündet, dass er lebt und den Sieg darüber hat. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, an ihm festzuhalten, dem Herrn des Lebens. O Herr, dem einen, der von dem Vater ausgeht. Hilf uns, ihn zu verehren, uns an ihm zu erfreuen, in ihm zu jubeln, dass wir diese Sicherheit ziehen, die uns gegeben ist durch sein Kreuz und seinen Tod. Wir bitten das alles im Namen von Jesus. Amen.